Aber dann später ganz viele Deutsche. Deutschland, die haben Pfingstferien, 2 Wochen. Und da waren wir dann irgendwo zuerst, ja, es war Ende Spanien, glaube ich, ja, genau. Und Sprachen haben ja auch was mit Ländern zu tun und das passt ja gut. Wir haben auch wir haben in dieser Zeit auch ab und zu Sport geschaut. Da war ja noch Eishockey. Könnt ihr euch noch erinnern? Da waren wir auch gut, Halbfinal. So wie im Fußball auch dann noch. Das kommt noch, das Halbfinal für die Schweiz. Und das ist eine Zeit, da kann man sehr fröhlich, bis jetzt auch sehr friedlich, wie ich das mitbekomme, an der EM auch seine Vorliebe auch für sein Land ausleben. Man brennt für sein Land. Und das da auf einem Camping, das war das Viertelfinal Schweiz-Deutschland, da war so gefühlt Deutschland da und wir. Und die Schweiz hat gewonnen dann, nice, okay. Und dann war noch die Leichtathletik-EM, da waren wir auch richtig gut, wir. Sagen wir immer, wenn wir gut sind, sagen wir haben gewonnen. Auch gestern haben wir gewonnen, nicht gestern haben sie schlecht gespielt. Da brennt man für sein Land und wir tauchen ein in eine Geschichte aus dem Alten Testament von einem Mann, der hat auch gebrannt für sein Land, für sein Volk, für sein Volk Israel. Und gleichzeitig entdecken wir da einen Gott, der brennt auch für etwas und das ist noch größer. Und das ist sehr spannend. Da tauchen wir ein in diese Predigtserie zum Buch Jona. Und wenn du wie ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bist, dann kennst du wahrscheinlich die Geschichte, hast die auch in der Gemeinde gehört, schon ein paar Mal in der Sonntagsschule oder so. Ein Prophet, der versucht, von Gott davonzulaufen, dann wird er von einem großen Fisch verschluckt, das ist faszinierend. Aber die Geschichte ist noch, da steckt noch so viel mehr drin in diesem prophetischen Buch, das ist ein prophetisches Buch und das wollen wir entdecken. Und ich lade dich ein, mit Blick auf unser Jahresthema hoffnungsvoll, zuerst nicht auf dich zu schauen und zu fragen, wie kann ich hoffnungsvoll sein, sondern zuerst einfach zu entdecken in dieser Geschichte von Jona, dass Gott hoffnungsvoll ist. Das ist das, was mich so berührt und überwältigt in diesem Buch Jona. Gott hat anscheinend Hoffnung für diese Welt. Lasst uns das entdecken. Zuerst, wer war Jona? Ein kurzer Abriss oder einfach so, dass wir ein wenig vor Augen haben. Wer war überhaupt Jona? Das war ein Prophet während der Regierungszeit von König Jerobeam. Der zweite, das war so ungefähr 800 vor Christus. Und das war in eine Zeit, in der das Nordreich von Israel, das war ja ein geteiltes Reich, das Südreich Juda und das Nordreich Israel, das ist in dieser Zeit das letzte Mal so richtig aufgeblüht. Bevor es dann später von den Assyrern vernichtet wurde. Und König Jerobeam, der gilt auch als Retter Israels in dieser Zeit, weil er militärisch sehr viele Erfolge hatte und auch wirtschaftlich war er unglaublich erfolgreich. Also es ging recht gut damals in diesem Land, in Volk Israel, Nordreich. Aber gleichzeitig förderte Jerobeam auch den Götzendienst, diesen Baalskult, den es damals gab. Und deshalb ist er sehr eine kontroverse Figur. Und ich habe mir da nur schon gedacht, ja gut, militärischer Erfolg, Schweiz, okay. Wirtschaftlicher Erfolg, das ist kein Zeichen, kein automatisches Zeichen dafür, dass ein Volk geistlich gesund ist und gut auf dem Weg ist. Ich habe mich einfach so als Schweizer gerade angesprochen, ja. Manchmal sagen wir, wir sind so gesegnet, weil es uns so gut geht. Ich weiß nicht. In dieser Zeit, das Nordreich, ging es wirtschaftlich sehr gut, militärisch auch und gleichzeitig ging es dem Volk geistlich nicht gut. Und in dieser Zeit diente dieser Jona als Prophet. Und ein Prophet war damals ein Mann, durch den hat Gott zum Volk, zu anderen Menschen gesprochen. Also da ging es nicht zuerst darum, irgendwie die Zukunft immer vorherzusagen, sondern Gott hat durch Jona in eine bestimmte Situation hineingesprochen, oftmals auch zum König des Volkes, aber auch zu anderen Menschen der damaligen Zeit. Das konnte eine Mahnung sein, eine Warnung, vielleicht sogar eine Gerichtsandrohung. Es konnte auch Ermutigung sein oder Trost. Und viele Propheten, die haben ja lange Texte geschrieben. Vielleicht kennst du die Bücher im Alten Testament. Die Botschaft war ein Text. ja, den man als eine gesprochene Botschaft, die dann auch aufgeschrieben wurde. Aber Jona, bei Jona ist das nicht so. Bei Jona ist die Geschichte die prophetische Botschaft. Jona erlebt selber eine prophetische Botschaft und das war für ihn nicht immer so einfach. Jedes Mal, wenn der wahre Gott, so wie er ist, sich zeigt, nicht der Gott, wie ihn sich Jona vorstellt, sondern der wahre Gott sich Jona so zeigt, wie er ist, dann versteht Jona die Welt nicht mehr und er versteht Gott nicht mehr. Vielleicht geht es uns manchmal auch so, dass unser Bild von Gott komplett auf den Kopf gestellt wird, dann verstehen wir die Welt nicht mehr, wir verstehen Gott nicht mehr. Und gleichzeitig erkannte Jona durch all das hindurch mehr von der Liebe von Gott und wie barmherzig und wie gnädig das Gott ist. Und das wünsche ich uns auch ein Stück weit durch diese Geschichte von Jona. Da heißt es ganz am Anfang vom Buch Jona, der Herr schickte Jona, dem Sohn von Amittai, folgende Botschaft. Eine ganz einfache, klare Botschaft. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Und diese Botschaft, die da zu Jona kommt von Gott, das ist für Jona, das ist ein Schock. Also das ist ein Volk, das waren die Assyrer mit ihrer Stadt Ninive und die Bosheit, wir lesen es im Text, komme ich nachher noch gleich noch drauf. Und für Jona ist das so ein richtiger Schockmoment. Jona versteht nicht mehr. Er versteht Gott nicht. Er kennt die Stimme von Gott, kennt er, aber was hier Gott sagt, das kann nicht sein. Der erste Schock von Jona ist folgender. Da wird ein hebräischer Prophet aufgefordert, zu einem anderen Volk zu gehen. Die meisten Propheten oder eigentlich immer damals, dann haben wir da Jeremia, Jesaja, Amos und so weiter, die wurden primär zum eigenen Volk geschickt mit einer Botschaft von Gott. Und jetzt, was kümmert sich Gott um Ninive? Was schickt Gott jetzt einen hebräischen, einen israelischen Propheten zu einem fremden Volk und dann noch zum Volk, zu den Assyrern in Ninive? Das ist der Schock Nummer 1 für Jona. Der zweite Schock war Ninive an sich. Ninive, das war die Hauptstadt Assyriens. Und die Assyrer, die waren bekannt in der Geschichte oder sind auch heute bekannt in der Geschichte, in der Antike als eines der gewalttätigsten Völker überhaupt. Also man findet da historische Berichte über die und die sind schrecklich. Das ist brutal, nur ganz kurz. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was das mit Jona gemacht hat. Die Assyrer, die waren bekannt dafür, wenn sie Feinde gefangen genommen haben, dann schlugen sie denen die Beine ab und einen Arm, damit sie dann zynisch noch mit dem verbliebenen Arm so quasi schütteln konnten. Findet man historische Berichte davon. Die haben die Köpfe abgeschlagen und so weiter, ich führe es nicht weiter aus. Im Rückblick sagen Historiker, das assyrische Regime, das war ein eigentlicher Terrorstaat damals. Ich bin mir bewusst, ich habe mich schon länger mal mit dieser Geschichte von Jona auseinandergesetzt. Ich wollte schon länger mal darüber predigen und jetzt habe ich da mich nochmals, bin ich eingetaucht und da wurden mir natürlich auch, ich konnte die Parallelen zu heute nicht ausblenden, das ist klar, aber ich gehe da nicht weiter drauf ein. Einfach, das war ein unglaubliches, wirklich Terrorregime, die Assyrer damals. Und jetzt kommt Gott und sagt zu Jona, schau, das ist jetzt das Ziel von meinem missionarischen Auftrag. Ich schicke dich zu diesem Volk und du sollst denen dort Umkehr predigen. Das war ein Schock für Jona. Und der dritte Schock, Jona war ja nicht dumm. Er kannte Gott schon ein wenig. Und er wusste, wenn es für Gott keine Möglichkeit gäbe, dass er denen gnädig ist und denen auch Umkehr schenkt, dann würde er Jona ja gar nicht dorthin schicken. Was für ein Schock. Und später dann im Kapitel 4 sagt Jona das Gott auch. Ich wusste es, dass du so ein gnädiger Gott bist, deshalb wollte ich nicht gehen. Das sagt er dann im Kapitel 4. Also Jona, der Schock, die Möglichkeit, dass Gott gnädig sein könnte zu diesem Volk, war auch ein Schock für Jona. Bist du wahnsinnig, Gott? Und dann kommt zuletzt noch etwas dazu, das überrascht auch, dass überhaupt Jona geschickt wird. Jona, wie ich schon gesagt habe, er diente zur Zeit von Jerobeam der Zweite. Und dieser Jerobeam verfolgte eine aggressive Militärpolitik, damals um die alten Grenzen von Israel auch wiederherzustellen und sogar zu erweitern. Und die alle anderen Propheten, das können wir lesen in der Bibel, Hosea, Joel und auch Amos, also die klagten das an, die sagten ihm von Gott her, das ist nicht gut, was du hier machst. Und Amos hat sogar dem Jerobeam die Gnade von Gott abgesprochen dann. Nur Jona als Prophet, der hat gesagt, das ist gut. Also er prophezeite auch die Wiederherstellung Israels damals, die Grenzen, und das trat auch tatsächlich damals dann wieder ein, durch diese aggressive Militärpolitik. Also Jona war schon auch speziell damals und man könnte sagen, er war wirklich ein glühender Patriot für sein Volk. Und dass Gott jetzt ihn schickt, das war nochmals ein Schock für Jona selbst. Kennst du auch so, ich weiß, das ist jetzt eine große Brücke, das ist Weltgeschichte, man kann das auf heute versuchen zu übertragen, aber jetzt auch so persönlich. Kennst du auch so Schockmomente, wo du realisierst, Gott ist ganz anders oder Gott fordert da von mir was, das kann ich nicht einordnen. Das widerspricht all dem, was bis jetzt oder vielem, was ich bis jetzt so, was zu meinem Leben gehört. Und für Jona ist klar, Ninive, nein, danke. Ja, Gott sagt ihm dann, oder die Botschaft, es heißt dann, also die Botschaft kommt und dann lesen wir, doch Jona machte sich auf den Weg, er machte sich auf den Weg und ging aber nicht nach Ninive, sondern nach Tarsis. Er bestieg ein Schiff in Jaffo, er bezahlte die Überfahrt, ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Das finde ich ein krasser Satz. Der wollte einfach nur weg von Gott. Jona geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Ich habe da noch das Bild mitgebracht, ist ein wenig verzogen, die Namen stehen ein wenig anders. Man sieht da Joppa, das ist Jaffo, da ist er aufs Schiff gegangen, Ninive ist noch weiter rechts dann, ist nicht dort, wo der Pfeil ist, einfach östlich. Und Tarsis, das war in Spanien, ich verstehe ja, dass Jona nach Spanien wollte, es ist schön in Spanien, ja. Also das war damals der am westlichste, also der von der damaligen bekannten Welt war das der westlichste Punkt. Also der wollte einfach weit weg, genau entgegengesetzt von dem, was Gott ihm gesagt hat, nach Westen. Das macht keinen Sinn, dieser Plan von Gott ist hochgefährlich, er macht theologisch keinen Sinn. Der hatte ein theologisches Problem mit Gott in diesem Moment, wahrscheinlich hat er auch ein Herzensproblem, das sieht man dann noch im Verlauf der Geschichte. Diese Barmherzigkeit von Gott, das ist unverschämt. Jemand hat das mal so gesagt, Jona und der unverschämt barmherzige Gott. Jona zweifelte an dem, was Gott sagte, das kann nicht sein, und dann rennt er davon. Jona war ein Mann Gottes, der gehörte zum Volk Gottes, der kannte Gott und trotzdem läuft er von Gott davon. Also das muss was mit mir zu tun haben. Da geht es nicht um einen Mensch, der hatte keine Ahnung von Gott oder so. Der kannte Gott und er läuft davon. Und wenn ich da die ganze Geschichte anschaue, dann sehe ich wie so zwei Arten, wie man von Gott davonlaufen kann in dieser Geschichte von Jona. Und diese beiden Methoden, die findet man auch im Neuen Testament, und zwar in der Geschichte der zwei verlorenen Söhne, kennen wir. Der verlorene Sohn, es waren zwei verlorene Söhne. Ich erzähle die Geschichte nicht, aber da sehen wir den jüngeren Sohn, der flieht vor der Kontrolle seines Vaters, er lässt sich ja das Erbe auszahlen, er verlässt sein Zuhause, er rebelliert gegen die Werte seines Vaters, er lebt, wie es ihm gefällt, er entzieht sich der Kontrolle von Gott total. Und das ist so wie die eine Art und Weise, wie man von Gott davonlaufen kann. Jona war nicht einverstanden mit Gottes Plan und Absichten für sein Leben. Auf der einen Seite ist Ninive und das, was Gott mit ihm tun will, und auf der anderen Seite ist Tarsis, Spanien. Und Tarsis bedeutet übersetzt, kann man übersetzen mit fernes Land voll Kostbarkeiten. Oder eben auch Schatzinsel, Edelstein, das steckt in diesem Wort Tarsis drin. Was würden wir wählen, Ninive oder die Schatzinsel. Und die sind in diese, ja genau, Schatzinsel, ja, geht uns oft so, klar, Schatzinsel, tönt auch spannend. Ich glaube, dass wir auch in dieser Spannung leben, vielleicht noch mehr als Jona, und dieses Land voll Kostbarkeiten ist ja nicht weit im Westen für uns, sondern das ist um uns herum. Wir leben im Land voll Kostbarkeiten. Ich habe mir einfach gedacht, noch nie hatten Menschen so viel Freiheit und auch Wohlstand wie wir heute zu wählen, was wir heute alles wählen können. Für unser Leben, das ist ja unglaublich. Wir wählen unseren Beruf, unseren Wohnort, den Ort, den Lifestyle, unseren Telefonanbieter wählen wir. Und mittlerweile können wir sogar unser Geschlecht wählen, oder wir meinen es zumindest. Das meine ich jetzt nicht polemisch oder so. 2-3 Generationen zurück, denke ich so, meine Großeltern, wie viel konnte man da eigentlich wählen im Leben? Selbstbestimmung ist unser, ich würde sagen, der höchste Wert, wahrscheinlich inzwischen in unserer Gesellschaft, selbstbestimmt zu leben, hat viel Gutes, glaube ich. Aber ich will mein Leben leben. Das ist so die eine Art, ich laufe von Gott davon, ich will nicht auf Gott hören. Der christliche Glaube mit der Forderung, Jesus nachzufolgen, passt dann nicht so in unser selbstbestimmtes Lebenskonzept. Dann riecht es irgendwie so nach Ninive. Nein, ich will selber entscheiden, wie ich mein Leben lebe. Aber was wäre, wenn Ninive, wenn der Wille von Gott für unser Leben der eigentliche Weg zur Schatzinsel ist? Ich habe ein Zitat gelesen, gerade kürzlich noch in einem Buch, das will ich da spontan einbauen, da sagt der Autor, Jesus zu folgen ist nicht das, was schwer ist. Schwer ist es, mir selbst zu folgen, mein Leben auf meine Weise zu führen. Das ist der Weg der Erschöpfung. Hat mich irgendwie angesprochen. Kenne ich aus meinem Leben auch. Immer wenn ich mir selbst folge, dann weiß nicht, ob das dann wirklich zur Schatzinsel führt. Aber das Zweite ist, man kann auch vor Gott selbst fliehen. Und da finde ich so eine spannende Parallele zu diesem älteren Sohn, auch in der Geschichte von diesen 2 verlorenen Söhnen. Der bleibt ja zu Hause und tut alles, was Gott sagt, was der Vater sagt. Und als sein Vater dann etwas mit dem Rest seines Vermögens tut, was er nicht versteht, ja, der schlachtet dann, was war es, irgendwie ein Kalb, egal. Er macht ein Riesenfestessen für diesen verlorenen Sohn, den jüngeren Bruder, der zurückkommt. Er tut etwas, das der ältere Sohn nicht versteht und dann wird er zornig und dann kommt was hervor. Und Jona ist wie so ein Beispiel, finde ich, für diese beiden Methoden von Gott davonzulaufen. Jona ist zuerst der jüngere Sohn und dann wird er zum älteren Sohn im Verlauf der Geschichte. Lies doch das Buch mal durch, das sind nur 4 Kapitel. Lies mal das Buch Jona in nächster Zeit durch. In den ersten beiden Kapiteln ist er so dieser jüngere Sohn, da läuft er davon, dann besinnt er sich und kommt zurück wie Jona. Gut, Gott greift schon heftig ein bei Jona, muss man sagen, dass er dann zurückkommt, aber der jüngere Sohn auch, der kommt zurück. Und dann wird Jona wie so der ältere Sohn in den beiden nächsten Kapiteln im Buch, er gehorcht Gottes Auftrag, geht dann nach Ninive, predigt dort, und als Gott dann die Umkehr der Menschen dort akzeptiert, ist Jona selbstgerecht und zornig, der explodiert total dass Gott so gnädig ist gegenüber diesen sündigen Menschen. Jona war schockiert über Gottes Plan, ihn nach Ninive zu schicken. Und dann war er schockiert, als Gott ganz anders handelte, als er es erwartet hatte. Und ich glaube, immer wenn wir von Gott davonlaufen, dann steckt so wie eine Frage dahinter. Es gibt so eine zentrale Frage, die meldet sich eigentlich immer dann so, wenn wir merken, jetzt will ich von Gott davonlaufen. Die zentrale Frage ist dann immer, meint es Gott tatsächlich gut? Also wenn ich von Gott davonlaufe, ob äußerlich oder auch mich innerlich von Gott distanziere, dann ist immer die Frage, vertraue ich wirklich, dass es Gott gut mit mir meint? Weil beide Arten von Gott davonzulaufen, die gehen von der Lüge aus, dass es Gott nicht gut meint. Wenn Jona vertraut hätte, hey, Gott meint es gut mit mir, er meint es gut mit meinem Volk, dann kann ich tun, was Gott sagt. Er meint es auch gut mit dieser Welt. Ich kann da ganz entspannt sein eigentlich. Und das ist da die zentrale Frage. Ist Gott gut? Sagen wir ja. Aber ist Gott auch gut für mich? Meint er es auch zutiefst gut mit mir? Auch wenn ich gerade vieles nicht verstehe in meinem Leben. Auch wenn Gott gerade Dinge tut oder Gott Dinge nicht tut, die ich wirklich nicht verstehe. Ist Gott gut? Kennst du das, dass du irgendwie zu denken beginnst? Ich glaube doch an Gott, aber er denkt nicht an mich. Hat er überhaupt einen vernünftigen Plan gerade für mich und für meine Situation? Weiß er, was er tut? Und da kann es geschehen, dass wir beginnen, an Gottes Güte und an seinen Absichten zu zweifeln, weil es irgendwie keinen Sinn macht, was da gerade passiert und was Gott tut oder nicht tut. Ist Gott gut für mich? Ich glaube, wenn wir uns von Gott distanzieren, ob äußerlich oder innerlich, so auch wie Jona, dann hat das immer damit zu tun, dann gehen wir immer von der Lüge aus, dass es Gott am Ende mit seinem Handeln nicht gut mit uns meint und auch mit den Forderungen, die er vielleicht manchmal an uns stellt. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen, Band. Und dieser Satz, der hat mich wirklich getroffen, als ich das auch diese Woche wieder gelesen habe, was da heißt, Jona, also er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Das ist so tragisch. Da ist ein Mann Gottes und der will einfach weg, der will weg aus der Gegenwart von Gott, einfach möglichst weit weg von Gott. Und ich wünsche mir, dass du nicht ein Mensch bist, der sagt, ich will einfach weg von Gott. Sondern ich wünsche mir, dass du ein Mensch bist, der wie David im Psalm 63 sagen kann, deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Egal, ob du gerade verstehst, was Gott tut oder nicht, oder ob du zweifelst und dich fragst, wo ist Gott, was tut er gerade, ich verstehe nicht. Ich wünsche dir, dass du nicht ein Mensch bist, in dieser Situation, wo du sagst, ich will einfach weg von Gott. Weil ich glaube, das gibt es, diese Momente im Leben. Also ich kenne die auch in meinem Leben so, da habe ich schon gedacht, ich verstehe das nicht. Ich wünsche dir, dass du ein Mensch bist, der sagt immer wieder, der sich immer wieder danach ausstreckt, Gottes Nähe, das ist wie ein Festmahl, in seiner Gegenwart zu sein. Auch wenn du das im Moment vielleicht nicht so erlebst, dass du auf diesem Weg bleibst, lauf nicht von Gott davon. Halt daran fest, dass Gott gut ist, dass er für dich persönlich gut ist, dass er genau weiß, was du brauchst. Lauf nicht von Gott davon. Ich will dich heute ermutigen, ganz einfach mit diesem Einstieg in diese Geschichte von Jona. Es geht dann ja noch weiter. Ich möchte dich einfach ermutigen, Gott zu vertrauen, dass er gut ist und dass er es mit dir persönlich gut meint. Gott sagt über dem Volk Israel im Alten Testament, und das ist ja der Vers zu unserem Jahresmotto. Gott sagt zum Volk Israel und auch zu dir und zu mir, dass er weiß, was er für Gedanken über uns hat. Gedanken des Friedens, nicht des Leides, sondern Zukunft und Hoffnung. Das ist unser Jahresmotto, hoffnungsvoll. Und stell dir das einfach mal einen Moment lang vor, diesen Vers wie so ein Motto oder ein Titel über deinem Leben. Das ist eine gute Nachricht. Vielleicht manchmal zu gut, um wahr zu sein. Vielleicht geht es uns manchmal so. Und genau darum braucht Gott manchmal auch Stürme oder einen ganz großen Fisch, wie in der Geschichte von Jona, um unser Herz und unser Bild von Gott zu verändern und um uns ganz neu zu ihm hinzuziehen. Und um das wird es dann in der nächsten Predigt gehen. Aber heute sind wir jetzt einfach eingeladen in die Gegenwart von Gott. Mach einen Glaubensschritt innerlich und sag, komm, ich will jetzt in die Nähe von Gott kommen. In dieser Zeit, wo wir Gott anbeten, gemeinsam, lass dich darauf ein, sprich es vielleicht auch innerlich aus. Ich will dir nahe kommen und ich will darauf vertrauen, dass es bei dir gut ist. Ich lade euch ein, einzusteigen. Wer mag, darf gerne auch aufstehen. Ich bete noch und dann singen wir gemeinsam.